SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Heute geht's um ein gutes, ein besseres Miteinander. Und dazu begrüße ich den Wirtschaftswissenschaftler und Theologen Nils Goldschmidt, der auch der Direktor des Weltethos-Instituts in Tübingen ist. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bevor wir auf das ganz große Miteinander schauen, was brauchen wir beide für die nächsten beiden Stunden, damit es ganz gut klappt?
Ja, wir müssen bereit sein, einen Dialog zu führen. Wir müssen unsere Argumente austauschen, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, wir müssen den anderen ernst nehmen, so wie in der Gesellschaft.
Zuhören und Respekt auf alle Fälle haben wir mit dabei. Der Begriff, der klingt riesig und nicht ganz so leicht zu verstehen vielleicht, Weltethos. Deshalb versuchen wir den jetzt mal in SWR1 Leute auseinander zu klamüsern. Nils Goldschmidt leitet das Weltethos-Institut in Tübingen. Wie definieren Sie den Begriff?
Naja, der Begriff geht zurück auf den Schweizer Theologen Hans Küng und die Idee dahinter ist eigentlich eine verblüffend einfache. Er sagt, die Menschheit wird im 21. Jahrhundert nur überleben, wenn sie lernt, friedlich miteinander umzugehen, wenn sie es lernt, Unterschiede auszuhalten. Sein Gedanke, sein berühmtester Satz ist eigentlich, kein Friede zwischen den Nationen, ohne Frieden zwischen den Religionen. Klingt jetzt sehr hoch, klingt jetzt sehr, sehr theologisch, aber wenn man es mal runterbricht, heißt das eigentlich, es gibt keine stabile Gesellschaft, wenn wir nicht lernen, wenn wir nicht fähig sind, Unterschiede auszuhalten, bereit sind, Kompromisse zu machen, bereit sind, aufeinander zuzugehen. Das meint eigentlich Weltethos. Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben, wir müssen Werte finden, wir müssen Wege finden, auf die wir uns einigen können. Vielleicht nicht Wege, die wir immer ganz toll finden, die wir vielleicht auch anders sehen würden, aber um des lieben Friedens willen macht es Sinn, gemeinsam nach Wegen zu suchen. Das ist eigentlich der Grundgedanke bei Weltethos. Das ist die Idee, die dahinter steht und die Hans Küng stark gemacht hat.
Relativ einfache Ideen haben meistens das Problem, dass sie relativ schwierig in der Umsetzung sind. Ist das tatsächlich auch in dem Fall so? Also alles unter einen Hut zu bekommen, stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor. Das wäre ja dann das große Ziel.
Das wäre das große Ziel und natürlich ist das anspruchsvoll und es gibt auch nicht die eine Weltethos-Formel, die das Problem löst und dann ist alles wunderbar und friedlich. Aber es geht eher darum, und der hat es ja auch selbst, Küng, immer als Projekt bezeichnet. Ich glaube, dieses Projekt durchzuhalten, immer wieder zu sagen, es ist schwierig, wir haben Probleme, wir sehen die Krisen in der Welt, aber wir glauben fest daran, dass es möglich ist, in irgendeiner Weise miteinander im Gespräch zu bleiben. Dass wir versuchen können, Gesellschaft weiter zu leben, so dass eben Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven trotzdem friedlich miteinander umgehen können. Mir ist der Begriff des Kompromiss dabei ganz, ganz wichtig. Es geht nicht beim Weltethos um Konsens, es geht nicht darum, dass wir alle die gleichen Ideen haben, alle die gleichen Perspektiven, sondern es geht darum, dass wir bereit sind, auf den anderen zuzugehen, was eben auch bedeutet, dass ich ein wenig von meinen Ideen, von meinen Vorstellungen abgebe. Kompromiss bedeutet eben immer auch Trauerarbeit. Ich muss lernen, auszuhalten, dass ich mich nicht komplett durchsetzen kann. Und dieses Projekt, das stark zu halten, das ist die Idee von Weltethos und das versuchen wir am Weltethos-Institut dann eben insbesondere in Bezug auf Wirtschaft, Ethik und Gesellschaft auszubuchstabieren.
Alleine schon mit diesen drei Begriffen Wirtschaft, Gesellschaft und Ethik, ist das nicht auch dann, ich will das gar nicht anzweifeln, aber auch zu einem gewissen Maß utopisch, das alles wirklich in Einklang zu bringen?
Na, ich glaube, es ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht utopisch, weil Utopie der Nichtort, sondern wir wollen gerade der Ort sein und wir wollen gerade einen Weg aufzeigen, also WEG, Wirtschaft, Ethik, Gesellschaft, den man tatsächlich gehen kann, in kleinen Schritten. Was kann man im Unternehmen tun? Was bedeutet wertegebundene Unternehmensführung? Was bedeutet das für Politik? Wo können wir Schnittstellen finden, wo wir über Wirtschaft und Ethik reden können? Warum müssen Ökonomie und Gerechtigkeit keine Gegensätze sein? Wo ist ein gemeinsames Fundament? Das immer wieder neu auszuloten, hier immer wieder einen Weg tatsächlich zu finden, zu überlegen, wie eine Friedensformel für Gesellschaft, für das Miteinander auch auf diesem Planeten aussehen kann. Das sind viele einzelne kleine Projekte. Das heißt nicht, einmal macht es groß Poff und dann ist das Problem gelöst, sondern wir müssen gucken, bei sehr konkreten Projekten vor Ort, bei einzelnen Fragen. Und das versuchen wir, dort Gesprächsräume zu öffnen, immer wieder auf Menschen zuzugehen, Leute unterschiedlicher Perspektiven einzuladen, selber dazu zu forschen. Und das macht Spaß. Das ist eine große Aufgabe, es ist auch eine tolle Aufgabe, weil ich glaube, wenn es uns nicht gelingt, tatsächlich diesen Gedanken stark zu machen, dass wir miteinander im Dialog bleiben können, dann bekommen wir stärkere, noch schwierige Probleme, als wir vielleicht jetzt schon sehen.
Schade eigentlich, dass es mit einem großen Knall da nicht gelöst ist.
Ja.
Sie hatten den Schweizer Theologen Hans Küng schon angesprochen, der diesen Begriff Weltethos sozusagen aufgestellt hat. Das ist vor über 35 Jahren der Fall gewesen. Musste dieser Begriff danach in der Zeit so ein bisschen neu angepasst werden auch?
Ich glaube, Das Weltirrsprojekt, der Gedanke Weltirrs, muss immer wieder neu angepasst werden. Wie gesagt, Küng war Theologe, ist natürlich theologisch gestartet, aber ich glaube, seine Idee, die dahinter steht, die trägt auch für heute und das müssen wir tatsächlich anpassen. Wir müssen tatsächlich fragen, wie können wir Gesellschaft wieder versöhnlich gestalten? Ich glaube, wie kann Versöhnung passieren innerhalb der Gesellschaft? Wir erleben es ja auch bei uns. Wir nehmen Polarisierung wahr, wir haben den Eindruck, man kann nicht mehr miteinander reden, wir haben den Eindruck, die Politik schafft es nicht mehr, Kompromisse zu machen und dagegen setzt Weltirrsprojekt sozusagen ein Zeichen der Hoffnung. Nicht ein utopisches Hoffnungszeichen, sondern ein konkretes und zeigt, hier, wir haben ein Projekt, da funktioniert das. Schaut her, wir bringen diese Menschen zusammen, die reden miteinander. Plötzlich reden Ökonomen auch mal mit Theologen oder Philosophen. Und ich glaube, das ist hilfreich, immer wieder optimistische Zeichen zu senden. Und so verstehe ich auch unseren Auftrag, optimistisch zu bleiben in schwierigen Zeiten.
Wirtschaft, Ethik, Gesellschaft zusammenzubringen, wie gehen Sie das tatsächlich an?
Ja, die Frage ist tatsächlich, ob wir in unseren wirtschaftspolitischen Debatten vielleicht hier und da eine andere Ausrichtung brauchen. Ich glaube, die entscheidende Frage für heute, auch wirtschaftspolitisch gesehen, ist gar nicht so sehr die Frage, wie werden wir reicher, sondern wie gelingt es uns, trotz aller Konflikte, trotz aller notwendigen Reformen, eine Gesellschaft zu bleiben. Ich glaube, eine Gesellschaft, die auseinanderbricht, kann auch wirtschaftspolitisch nicht erfolgreich sein. Eine Gesellschaft, wo kein Vertrauen da ist, wo man nicht darauf vertraut, dass die Investition, die ich tätige, auch in 2 Jahren noch wirksam sein kann, diese Gesellschaften haben ein Problem. Das kann man übrigens auch empirisch zeigen. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Sache immer wieder zu diskutieren. Und dafür steht das Weltirrsprojekt-Institut, deutlich zu machen, ihr vergebt eine große Chance, ihr vernachlässigt einen großen, harten ökonomischen Faktor, wenn ihr nicht über Vertrauen, wenn ihr nicht über Gerechtigkeit, wenn ihr nicht über gesellschaftlichen Zusammenhalt redet.
Vertrauen zu gewinnen, gerade in den aktuellen Zeiten, ist das die größte Herausforderung? Zurückzugewinnen wahrscheinlich?
Absolut, das ist eine große Herausforderung und es ist schon erstaunlich, in welche Diskussion wir uns mittlerweile auch als Gesellschaft hineingegeben hat, weil wenn man faktisch mal draufschaut, so schlecht geht es uns nicht. Natürlich, wir haben viele Reformen vor der Brust, wir müssen vieles verändern, da bin ich ganz klar Ökonom, aber gleichzeitig sind wir immer noch eins der reichsten Länder auf dieser Erde. Wir haben einen hohen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der ist im Vergleich auch mit anderen Nationen in den letzten Jahren sogar noch stärker geworden, trotz aller Wahrnehmung, dass wir uns weiter polarisieren. Und ich glaube, wir müssen lernen, mit einem Optimismus wieder in die Debatten auch hineinzugehen, zu sagen, ja, wir müssen reformieren, aber wir können auch reformieren. Wir haben Ideen, wir haben gute Expertenkommissionen eingesetzt und ich glaube, dieses Vertrauen brauchen wir auch an unsere eigene Stärke. Wir sind sozusagen auf der Mittelstation, wir können weiter den Weg runtergehen, aber ich glaube, wir haben auch die Möglichkeit, uns auf den Gipfel auf den Weg zu machen. Und ich glaube, diese Sichtweise, es geht weiter nach vorne, ich glaube, die ist ganz entscheidend und ganz zentral.
Eine der reichsten Gesellschaften, sagen Sie, völlig zu Recht, von den Wirtschaftsdaten wird das belegt. Was ist es denn dann? Weil wenn wir uns in der Gesellschaft umhören, sagt ja nicht jeder gleich, hurra, mir geht's bestens, sondern dann liegt's an der Verteilung?
Na, ich glaube, sie sagen nicht alle, hurra, mir geht es bestens. Ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, dass viele Menschen im Moment in seinem Daueralarmzustand leben. Sie erleben ständig Krisen, ständige neue Herausforderungen, hören auch oft durch die Medien, dass es Schwierigkeiten gibt. Und ich glaube, wenn jeder aber dann auf sich selbst schaut, wenn er schaut, in welcher Nachbarschaft er lebt, wie er mit seinen Freunden am Nachmittag vielleicht grillt oder wandern geht oder mit dem Sohn zum Sportverein fährt, viele erleben eigentlich gar nicht ihren Alltag als krisenhaft. Und wenn man Menschen befragt, sagen die meisten auch, bei mir sieht es eigentlich noch ganz gut aus, aber in der Welt draußen wird es immer schlimmer. Und das ist natürlich eine absurde Situation. Eigentlich sagt jeder, bei mir sieht es noch ganz gut aus, aber die Welt wird immer schlimmer. Und ich glaube, dieses Erlebnis, dieses Erfahren, dass es gar nicht so schlecht ist, dass wir viele Orte haben, wo viele tolle Dinge passieren, auch vor Ort, in der Kommune, wie gesagt, im Sportverein, mit Freunden. Ich glaube, dass dieses Erlebnis auch wieder spürbar zu machen, das auch mal wieder in den Mittelpunkt zu stellen, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und das ist, wie gesagt, keine Schönrederei, sondern das sind harte Fakten, die wir tatsächlich wieder ernster nehmen sollten.
Sie sind mit Ihrem Institut an die Uni Tübingen angedockt. In welcher Weise findet da dann der Austausch statt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, im Prinzip auf 2 Ebenen. Wir sind eine Forschungs- und Bildungseinrichtung als Weltirrsprojekt-Institut. Und das bedeutet natürlich, uns interessiert exzellente Forschung. Wir versuchen selbst am Institut natürlich auch Forschung zu betreiben in unserem Bereich, in unseren Sparten. Und gleichzeitig sind wir auch eine Bildungseinrichtung. Das heißt, wir bieten auch Lehrveranstaltungen an, die bei uns auch im Institut stattfinden, die aber eben dann auch Teil der unterschiedlichen Studiengänge der Universität sind, wo wir eben genau diese Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Ethik und Gesellschaft auch in der Lehre bedienen wollen. wollen. Uns ist es wichtig, nicht nur als ein Elite-Projekt dazustehen, sondern tatsächlich auch mit jungen Menschen, mit Studierenden, mit Doktoranden ins Gespräch zu kommen. Weil ich glaube, diese Hoffnung wieder zu vermitteln, dass es eben möglich ist, Gesellschaft zusammenzuhalten, die muss anfangen bei den jungen Menschen. Idealerweise schon in den Schulen, und wir versuchen es eben auf universitärer Ebene, dass wir uns ganz stark eben auch im Bereich der Lehre und der Bildung engagieren.
Und bei den Schulen weiß ich, dass es auch in Deutschland knapp 30 Weltethos-Schulen gibt, also wo dann auch in diese Richtung gearbeitet wird. Was sagen Sie Kritikern, die dem Institut so ein bisschen mangelnde Wirksamkeit im interreligiösen Dialog vorwerfen? Weil man hat ja auch immer so eine gewisse Ungeduld wahrscheinlich, dass es alles gar nicht schnell genug gehen kann.
Klar, wir haben eine große Aufgabe, Weltethos, viel größer geht's dann auch nicht, aber gleichzeitig müssen wir eben konkrete Projekte machen. Das bedeutet, dass wir immer im Kleinen unterwegs sein müssen, und das bedeutet natürlich auch, dass wir bestimmte Dinge nicht machen können, wo andere denken, das wäre doch jetzt auch mal ein Thema, warum meldet ihr euch da nicht zu? Und mir ist es wichtig, als Weltethos-Institut genau unser Profil nochmal zu schärfen und klarzumachen, wofür stehen wir eigentlich? Und wir stehen eben dafür, dass Wirtschaft und Ethik zusammengedacht werden können, dass Gerechtigkeit eben keine Sozialromantik ist, sondern dazugehört. Und dieses Profil möchte ich klarer noch herausarbeiten und ich uns auch da sozusagen zum Ort zu machen, wo Ökonomen hinkommen, wo Politik hinkommt, wo aber auch Theologie und Philosophie miteinander ins Gespräch kommt. Wir wollen auch Plattform sein und nicht nur Welterklärer, und wir wollen ganz sicher nicht der moralische Zeigefinger sein.
Auch moralisch und ethisch haben wir momentan große Herausforderungen vor uns. Krisen und Kriege, dazu künstliche Intelligenz, die mehr und mehr in unserem Leben Platz einnimmt. SWRs Leute geht weiter mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Theologen Nils Goldschmidt. Sitzen wir, provokant gefragt, ethisch und moralisch nicht ganz schön in der Klemme?
Ja, wir sitzen in gewisser Weise in der Klemme. Uns drohen Kippmomente, Tipping Points, und das erleben wir, und ich glaube, das bedroht uns auch, dass wir die Sorge haben, kippt die ökologische Situation? Was passiert mit KI? Werden wir in einer ganz anderen Welt leben? Und diese Angst, die ist groß, und das sehen wir auch und das müssen wir ernst nehmen. Ich habe ein ganzes Buch über Kippmomente geschrieben, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass tatsächlich Welt sich von heute auf morgen ändern kann. Aber gleichzeitig passiert das nicht ohne Vorzeichen. Also in der Wissenschaft sprechen wir von kontextualen Kippmomenten. Das heißt, in der Umgebung verändert sich irgendetwas und wir müssen genau hinschauen. Wir müssen erspüren, was denn die Herausforderungen tatsächlich sind. Und ich glaube, dazu brauchen wir etwas, was ganz wichtig ist, dass wir eben auch diese Spannung, die wir erleben, produktiv aushalten. Uns also nicht auf die eine oder auf die andere Seite schlagen, sondern versuchen, diese Spannung, die wir erleben, mit KI, was wir in der Ökologie erleben, aber auch der Wandel der Arbeitswelt, dass wir versuchen, das, was wir erleben, tatsächlich als Spannung produktiv zu nutzen. Ich glaube eben, dass Welt nicht 0 oder 1 ist, nicht schwarz oder weiß, sondern Welt ist grau. Und grau ist eine wunderschöne Farbe.
Kann sie zumindest sein, das stimmt. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor, als hätten wir eine klare Rollenverteilung von Good Cop und Bad Cop in der Sendung. Ich möchte nochmal einen Punkt aufnehmen, weil Sie von den Kipppunkten sprechen. Ist es dann nicht schon gekippt, wenn wir anhand von Datenanalysen erkennen können, dass die Zahl der bewaffneten Konflikte und Kriege in den letzten Jahren wieder deutlich gestiegen ist? Dann könnte ich Ihnen ja vorwerfen, dann fruchtet Ihre Arbeit ja so gar nicht.
Na, ich hoffe schon, dass sie fruchten wird, und natürlich gibt es immer wieder Phänomene, gibt es immer wieder Situationen, die dramatisch sind, und die geopolitische Situation ist dramatisch. Wir erleben es auf der ganzen Welt, wir haben es jetzt mit dem Iran-Krieg erlebt, wir erleben auch die Diskussionen, die gerade in China geführt werden. Das ist dramatisch, aber wir müssen dem was entgegensetzen, und ich meine mit produktiver Spannung, wir haben eine freiheitliche Demokratie. Unsere Demokratie, unser Sozialstaat, auch unser Wirtschaftsmodell funktioniert, und die beiden Dinge in Spannung zu setzen und zu sagen, schaut mal her, es geht auch anders, und dieses andere ist gut, dieses andere kann sehr, sehr stark sein. Das meine ich mit Produktivität. Das Weltethos-Institut kann nicht jeden Krieg beenden. Das ist auch nicht die primäre Aufgabe, aber es kann aufzeigen, dass ein anderes Denken möglich ist, dass wir eben nicht sozusagen auf einer slippery slope sind, nicht auf einer schiefen Ebene, die mit Notwendigkeit in die Dystopie rutscht, sondern dass auch eben eine andere Sichtweise möglich ist, die aber anstrengend ist. Dafür muss man kämpfen. Ne? Sich auf einer slippery slope, auf dem Weg runter zu befinden, ist immer relativ einfach. Sich wieder nach oben zu kämpfen, ist anstrengend. Und das bedarf viel Arbeit, Gedankenarbeit, viele Gespräche, viel Miteinander und viel Zuversicht.
Wenn ich den Wirtschaftsaspekt einmal kurz rausnehme, ich hänge gerne an diesem Aspekt Miteinander, weil das kriegen wir ja tagtäglich eigentlich auch zu spüren, ob in der Bahn, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, wahrscheinlich sogar beim Telefonieren, wie wir miteinander umgehen. Da habe ich auch manchmal so das Gefühl, wir Erwachsene leben ja dann dem Nachwuchs im besten Fall etwas Positives vor, dass da was abhanden gekommen ist so in den letzten Jahren. Was sind so Ihre Auffälligkeiten oder bin ich da auf dem falschen Weg?
Vielleicht ein bisschen auf dem falschen Weg, weil ich glaube, wir erleben auch ganz viel. Ich habe es eben schon mal angedeutet, wo Zusammenhalt da ist. Wenn ich an den Sportverein denke, wo ich nicht daran denke, mein Sohn, der 13 ist und Fußball bei SV Germania Salchendorf spielt, dort sind Trainer, die machen das freiwillig, die haben Spaß dran. Die wollen die Jungs stark machen und die Mädchen. Und das finde ich toll. Ne? Und wie gesagt, wenn Sie wahrscheinlich heute Nachmittag zu Ihrem Nachbarn gehen und fragen, hör mal, kannst du mir mal deinen Rasenmäher leihen, dann wird er das im Zweifel machen. Also ich glaube, wir reden manches auch schlecht. Wir erleben vieles auch medial anders, als wir es, glaube ich, in der Realität wirklich tatsächlich auch wahrnehmen. Also von daher, glaube ich, haben wir ganz viele Seiten und Momente auch, wo wir stark im Miteinander sind. Und ich glaube, die müssen wir nur bewusster auch wieder wahrnehmen.
Okay, dann nehme ich noch einen Aspekt und schaue auf die politische Bühne. Da kommt es mir momentan so ein bisschen vor, dass man da mehr, was sind es dann, Unfreundlichkeiten wahrnehmen kann. Auch da ist ja das Miteinander eigentlich ganz wichtig. Sie hatten davon gesprochen, dass es auf Kompromisse ankommt, dass man sich auch anhand von Unfreundlichkeiten von einer Kompromissmöglichkeit so ein bisschen entfernt.
Absolut, da sind wir dann einer Meinung. Also ich sehe es tatsächlich auch so, dass diese Fähigkeit zum Kompromiss der Politik schrittweise abhandengekommen ist. Und ich glaube, wir müssen das wieder stark machen. Wir müssen stark machen, Mitte bedeutet Kompromissfähigkeit, bedeutet tatsächlich miteinander im Gespräch bleiben, Reformen durchzusetzen, die für jede Seite der Koalitionäre sicherlich ein gewisses Zurückgehen bedeutet, aber die es möglich macht, weiter auf dem Weg zu bleiben. Weil aus meiner Sicht eben stabile Gesellschaften entstehen selten am Rand, die entstehen in der Mitte. Oder nochmal zugespitzter, ich glaube, wir brauchen mehr dieses Gefühl ab durch die Mitte. Und wer am Rand stehen will, kann gerne da stehen bleiben, aber die Mitte macht die Dynamik, macht den Zug aus und da müssen wir wieder hin. Und ich glaube, das ist auch eine Chance für Politik, weil Politik kann eben auch Reformen durchsetzen. Politik kann sagen, Mitte ist stark, aber wenn die Mitte selbst sagt, alles ist schrecklich, das macht die Ränder stärker. Wir müssen in der Mitte, müssen wir zusammenbleiben, müssen wir bereit sein, aufeinander zuzugehen und da würde ich mir von der Politik manchmal tatsächlich mehr Kompromiss Bereitschaft wünschen, weniger Eitelkeiten und weniger Parteiklientelpolitik.
Wie sieht eigentlich Ihre tägliche Arbeit aus? Ist das ein Schreibtischjob? Kann ich mir schwer vorstellen.
Na, in der Tat ist es das auch nicht. Meine Tochter, als sie klein war und immer gefragt wurde, wo arbeitet denn dein Vater, hat sie immer geantwortet, im Zug. Und das stimmt wohl auch in gewisser Weise. Ich bin wirklich sehr viel unterwegs zwischen den Universitäten, zum Institut hin, zu Vorträgen, zu anderen Diskussionen. Und ich finde das gar nicht so schlecht, im Zug zu sein. Ich finde diese Situation von Bewegung und Konzentration. Man ist irgendwie für sich, aber trotzdem mit vielen anderen zusammen. Man bewegt sich in die gleiche Richtung, hat aber vielleicht nicht das gleiche Ziel. Also ich finde das eine sehr schöne Situation. Also in gewisser Weise beschreibe ich mich mal gerne als Reisebuddhist, der versucht tatsächlich eben in sich zu sein, den Kreislauf des Verlangens zu durchbrechen und trotzdem irgendwann ans Ziel zu gelangen. Und das ist auch manchmal nicht so einfach bei Verspätung, da muss ich manchmal noch an meinem Buddhistsein arbeiten, aber ich finde diese Konzentration und dieses sich bewegen, das gefällt mir schon sehr gut.
Sie sind ja auch mit einer ziemlich großen Botschaft eigentlich unterwegs und da sich Gehör zu verschaffen, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie geht man das an?
Ja, wie gesagt, ich versuche immer wieder ins Gespräch zu kommen. Ich versuche Vorträge zu halten an verschiedenen Orten mit Stipendiaten, genauso wie mit einer Seniorenakademie. Und was mich vor allen Dingen interessiert, ist die Diskussion danach. Meinen Vortrag kenne ich meistens sogar schon im Vorfeld, aber diese Diskussionen, die wir dann tatsächlich führen, die sind oft ganz stark. Wenn man auch erlebt, welche Sorgen haben die Menschen, was treibt sie um? Und wenn ich dann vielleicht Ideen mit hineingeben kann, wo Optimismus ist, das finde ich gut. Aber natürlich gehört dazu auch das Fachgespräch mit Kolleginnen und Kollegen und auch das Gespräch im Deutschen Ethikrat, dem ich ja seit einiger Zeit angehören darf, das ist natürlich auch ganz wichtig, immer wieder zu überlegen, ja, die Zeiten sind schwierig, aber wie können wir auch aus einer ethischen Reflexion heraus, wie können wir auch normativ vielleicht Gesellschaft weiterentwickeln, stark machen, resilient machen? Ich glaube, das sind die Dinge, die mich umtreiben und wo man eben in unterschiedlichen Konstellationen im Gespräch bleibt.
Den Ethikrat nehme ich gleich gerne auf, weil das ist mir dann in der Vorbereitung auf die Sendung auch aufgefallen, habe mir die 25 Mitglieder nochmal angeschaut. Es gibt von den 25 Mitgliedern eines, was keinen akademischen Titel hat, wo ich mich dann frage, geht das vielleicht so ein bisschen auch am Schnitt der Gesellschaft vorbei?
Vielleicht geht es am Schnitt der Gesellschaft in dem Sinne vorbei, dass eben nicht alle Gruppen vertreten sind. Aber das geht vielleicht auch nicht. Der Ethikrat hat ja tatsächlich auch die Aufgabe, das Parlament, die Politik, aber auch die Öffentlichkeit zu beraten. Und das funktioniert nur, wenn es tatsächlich informiert funktioniert. Und dafür braucht man natürlich Expertinnen und Experten. Und so versteht sich der Ethikrat auch. Der Ethikrat ist kein Rat primär von Ethikern, sondern er ist ein Rat von Experten, die sich über Ethik Gedanken machen. Und dafür brauchen wir eben Juristen, dafür brauchen wir Medizinethiker, dafür brauchen wir Spezialisten für KI und dafür braucht man vielleicht manchmal auch Ökonomen.
Das kann ich mir vorstellen. Sie sagen, Dialog ist wichtig, um Welt zu gestalten. Und die Politik ist ja dann vielleicht auch ein recht wichtiger Ansprechpartner für Sie. Wie leicht öffnen sich da die Türen, wenn Sie anklopfen?
Anklopfen ist schwierig, aber ab und zu wird bei einem selbst angeklopft und dann hat man die Möglichkeit, auch ins Gespräch zu kommen. Also konkret bedeutet das natürlich schon, dass wir versuchen, auch immer wieder in Berlin präsent zu sein, ins Gespräch zu kommen mit Parlamentariern, auch mit der Bundesregierung. Das gelingt hier und da. Wir veranstalten einmal im Jahr in Berlin einen parlamentarischen Abend, wo wir eben auch versuchen, wirklich Spitzenpolitik ins Gespräch zu bringen, über Welt etwas nachzudenken. Und das funktioniert schrittweise ist es im ersten Moment schwierig, weil im ersten Moment steht immer die konkrete Frage, das konkrete Problem, das Tagesgeschäft im Vordergrund. Aber manchmal ist auch Politik dankbar, sich mal zurückzulehnen, Schritte zurückzumachen, mal zu reflektieren, was ist eigentlich unsere Leitlinie? Und mein Standardsatz ist, wenn ich gefragt werde nach einer Bundestagswahl, was wünschen Sie sich von der neuen Regierung, dann sage ich immer, die sollen sich einen Tag zusammen einschließen und da erstmal darüber nachdenken, was ist eigentlich unsere Grundlage? Was wollen wir eigentlich? Was ist unser Ziel, wo wir hinwollen, bevor man über Einzelheiten spricht?
Den Tag hat es nicht gegeben.
Ich befürchte, den Tag hat es leider nicht gegeben. Und ich glaube wirklich, und davon bin ich überzeugt, wenn es diesen Tag gegeben hätte, dann wäre vielleicht vieles, was an atmosphärischen Störungen da ist, in der Form vielleicht nicht da. Wenn man sich mal geeinigt hätte, was sind unsere großen Leitlinien? Wenn man sich darauf geeinigt hätte, wir haben unterschiedliche Ansprechpartner, wir haben eine unterschiedliche Klientel, aber wir wollen tatsächlich Kompromisse finden. Und wie machen wir das? Wie gehen wir auch miteinander um? Ich glaube, da hilft manchmal so ein Tag, der einem auch die Ruhe gibt, vielleicht sich selber mal auch kritisch zu reflektieren. Ich glaube, das hätte der Regierung gut getan.
Sie haben sich eben spaßeshalber als Buddhist bezeichnet. Wie groß ist sind Sie oder wie stark sind Sie im Fach Geduld?
Im Fach, in den Wirtschaftswissenschaften oder?
Nein, überhaupt. Also sind Sie ein geduldiger Mensch?
Ach so, ich glaube schon, dass ich in gewisser Weise geduldig bin, was das Gespräch angeht. Aber ich bin ungeduldig, was das Ziel angeht. Ich möchte gerne diese Debatte wirklich in den Mittelpunkt unserer Diskussion rücken. Aber ich versuche das sozusagen geduldig zu machen, indem man wirklich aufeinander hört. Aber mir ist immer wichtig, bei aller Geduld, man muss ein Ziel haben. Es geht nicht darum, miteinander zu reden, um einfach miteinander zu reden. Oder jeder sagt mal, was er so denkt, sondern es muss produktiv bleiben. Es muss das Ziel haben, am Ende einen Schritt vorangekommen zu sein. Das ist mir wichtig. Das ist so, darin sehe ich auch meine Aufgabe. Geduldig zuzuhören, miteinander im Dialog sein, aber nach vorne zu schauen, tatsächlich auf ein Ziel hin sich auszurichten.
Es wäre uns Leute-Gast. Nils Goldschmidt hat in Freiburg katholische Theologie und Wirtschaftswissenschaften studiert. Heute leiten Sie das Weltethos-Institut in Tübingen. Bei Ihrer Antrittsrede meinten Sie damals, Sie seien jetzt ganz angekommen. Ist das für Sie so eine Art Traumjob?
Absolut, das ist ein Traumjob. Das ist genau das, was ich mir auch erhofft habe. Vielleicht auch wirklich jetzt für diese Phase, auch für dieses Alter meines Lebens, wirklich die verschiedenen Stränge nochmal zusammenzuknüpfen. Das kann ich am Weltethos-Institut. Ich kann dort ökonomische Kompetenz mit einbringen. Ich kann aber auch theologisches Denken mit einbringen, philosophische Grundlagen, sozialwissenschaftliche Perspektiven. Und das ist toll. Es gibt, glaube ich, wenig Institute, an denen man das so in der Form wirklich umsetzen kann. Es ist ein ganz tolles Institut mit großartigen Mitarbeitern und für mich ist es wirklich ein Geschenk gewesen, dass sich dieses Fenster geöffnet hat, dass ich diese Aufgabe am Weltethos-Institut übernehmen konnte.
Trotzdem glaube ich oder weiß ich wahrscheinlich, weil es auch so lange ja noch nicht gibt, dass Sie nicht in der Kindheit da saßen und gesagt haben, während andere Feuerwehrmann und Astronaut werden wollten, ich möchte das Weltethos-Institut leiten.
Überraschenderweise war das tatsächlich nicht mein Gedanke. Ja. Ich glaube, da waren andere Dinge im Vordergrund. Ich wollte tatsächlich lange Zeit gerne Koch werden, was ich auch momentan immer noch als Hobby gerne mache. Aber das wäre ein anderes Thema. Aber dieser Gedanke, beide Seiten zusammenzubringen, Theologie und Ökonomie, war schon etwas, was mich relativ bald im Studium umgetrieben hat. Aber auch eher durch Zufall als durch Planung. Also ich habe mit katholischer Theologie angefangen und ich hatte schon relativ bald so den irrigen Gedanken, ich würde gerne an der Uni bleiben. Ich fand das einfach toll dort. Ne? Jemand aus dem beschaulichen Höxter in Ostwestfalen kommt und dann plötzlich in Freiburg ist und die große Welt, für mich jedenfalls, kennenlernte, das Universitäre in der Form kennenlernt, dachte ich, das ist doch ein toller Ort. Das ist ist doch eine tolle Art zu arbeiten und zu leben. Und dann bin ich zu einem Theologieprofessor gegangen, Gisbert Gresshake, und habe ihn gefragt, was soll ich denn machen, damit ich vielleicht mit der Theologie akademisch Karriere machen kann? Soll ich noch Philosophie studieren? Was ja nahe liegt. Und er hat gesagt, Philosophen und den Theologen, die haben wir genug, die brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute, die von Wirtschaft Ahnung haben. Und dem Rat bin ich gefolgt und habe es so gemacht. Und es war wahrscheinlich einer der klügsten Ratschläge, die ich in meinem Leben bekommen habe.
Was war denn da wirklich dann der Reiz, beide Felder zusammenzubringen?
Naja, in der Theologie lernt man wirklich eine große Bandbreite kennen. Man macht Kirchengeschichte, man macht Liturgie, man macht Exegese, also Auslegung der Heiligen Schrift, man macht Kirchenrecht. Also man lernt ganz viele verschiedene Facetten kennen und eröffnet sich selbst so ein großes Spektrum an möglichen Gedanken, an möglichen Strängen. Und VWL ist relativ down to earth, ne? Das ist sehr mathematisch geprägt, man muss formal denken, man denkt in Wenn-Dann-Relationen. Und das hat mir geholfen, vielleicht das Schöngeistige der Theologie zu verbinden mit dem Realen, mit dem Geerdeten der VWL. Und das zusammenzubringen, ist eben eine dieser produktiven Spannungen, von der ich geredet habe, die ich für unsere Gesellschaft wichtig finde, die aber für auch mein Leben und Arbeiten total wichtig und spannend ist. Die größte Herausforderung war natürlich immer auf der modischen Seite. Ne? Wie falle ich nicht so sehr bei den Theologen auf, wenn ich mich kleide? Und wie kann ich dann anschließend in eine VWL-Vorlesung gehen, ohne auch groß aufzufallen? Also auch da produktive Reibung und Spannung.
Wie haben Sie das gelöst, das Problem?
Unauffällig.
Aber was verhält es sich dann wirklich bei Ihnen, dass Sie zu 50% Wirtschaftswissenschaftler sind und zu 50% Theologe? Ist das ganz ausgewogen?
Nein, das ist nicht ausgewogen. Ich habe natürlich meinen Lebensweg insbesondere akademisch gestaltet in den Wirtschaftswissenschaften, habe dort promoviert, habilitiert und natürlich würde ich mich immer eher als Ökonom denn als Theologe bezeichnen. Aber auch als Wirtschaftswissenschaftler bin ich vielleicht nicht so der klassische Wirtschaftswissenschaftler, nicht der klassische VWLer, weil ich mich sehr viel mit Theoriegeschichte, also der Geschichte des ökonomischen Denkens beschäftigt habe, mich immer auch beschäftigt habe, auch aus ökonomischer Sicht, wie gehen wir mit kulturellen Unterschieden um, wie gehen wir mit Kontexten um, wie können wir Wirtschaft und Gesellschaft denken, also immer eher ein Verbalökonom als ein strenger Rechner, und das war mir auch da immer wichtig, und deswegen war es für mich auch mal einfacher, diese Anknüpfungspunkte hin zur Theologie, hin zur Kirche auch immer offen zu halten und da auch im Gespräch zu bleiben und dort auch immer Gesprächspartner zu sein.
Theorie und dann die Praxis. Wie kriegt man das dann sozusagen auch noch mit, wenn Sie sagen, dass Sie da eher theorieorientiert waren? Die Praxis ist ja nicht ganz unwichtig.
Die Praxis, der Austausch ist natürlich ganz wichtig und da hilft Kirche ja manchmal auch, weil auch gerade bei Kirche trifft man ja Leute, die Berufe haben, überraschenderweise, die tatsächlich im Leben stehen, die Unternehmer sind, die als Lehrerin oder Lehrer arbeiten. Also genau diese Gespräche helfen tatsächlich auch. Und als Volkswirt ist man natürlich auch immer auf die Praxis verwiesen. Also ich verstehe Ökonomen sein immer auch, dass wir politische, wirtschaftspolitische Relevanz entfalten. Also nicht nur formale Modelle rechnen, nichts gegen formale Modelle, aber dass wir die nicht nur rechnen um der Modelle wegen, um nachher gut zu publizieren, das auch, aber um auch Dinge zu machen, die nachher Relevanz haben können und sich wirklich Gedanken machen können, wie können wir unseren gesellschaftlichen Diskurs bereichern.
Beim Blick auf uns als Gesellschaft, was macht Mut, dass wir mit allen aktuellen Herausforderungen klarkommen und besser zusammenleben? Das möchte ich jetzt in SWRs Leute mit Nils Goldschmidt besprechen. Was sind so positive Ansätze, wo Sie sagen, da sind wir auf einem guten Weg?
Naja, ich allein weiß es auch nicht besser. Ich bin näher dran und aber ich finde es wichtig zu verstehen, dass wir es zusammen besser hinbekommen können. Ich glaube, das ist mein Punkt. Es geht nicht darum zu sagen, der eine hat jetzt die Lösung gefunden, sondern meine Botschaft ist eher zu sagen, lasst uns gemeinsam optimistisch die Sachen angehen. Wie gesagt, wir haben riesige Herausforderungen, das steht außer Frage. Aber ich finde, die Situation ist keineswegs hoffnungslos. Und ich glaube, der erste Schritt, damit es besser wird, ist, dass wir daran glauben, dass es besser werden kann. Ich glaube, das ist der wesentliche erste Schritt. Und wir müssen uns klar machen, wir stehen auf einer soliden Basis. Ich habe eben schon angedeutet, dass Deutschland wirtschaftlich stark ist. Und ich glaube, das müssen wir tatsächlich ernst nehmen. Und dann können wir tatsächlich auch Reformen angehen. Dann können wir Reformen auch ansetzen. Und wir können darauf vertrauen, dass viele Experten zusammen gute Ideen entwickeln, um uns voranzubringen. Und das bedeutet aber auch, und das ist mir ganz wichtig, das bedeutet auch, dass wir bereit sind, vielleicht etwas von dem, was wir haben, auch mal aufzugeben. Das gehört zum Kompromiss dazu, dass wir tatsächlich ernsthaft eine Debatte führen über die Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse. Das ist sozusagen in gewisser Weise ein Rückschritt, aber vielleicht sind manchmal Dinge, Veränderungen auch notwendig, dass wir uns tatsächlich Gedanken darüber machen, wann macht es Sinn, Gelder auszugeben, wann macht es keinen Sinn, Gelder auszugeben. Ich sage nur ein Stichwort Tankrabatt, wir haben dort 1,6 Milliarden aus meiner Sicht versenkt. wenn ich das so offen sagen darf. Und wir hätten damit viele andere Dinge machen können, die sinnvoller gewesen wären. Gerade am unteren Rand. Wir hätten die Grundsicherungsempfänger entlasten können. Mit 50 Euro im Monat für 2 Monate. Das wäre deutlich günstiger gekommen, hätte bei 700 Millionen gelegen. Und das wäre angekommen bei den Leuten, die es wirklich nötig haben.
Aber dann könnte ich ja an dem Punkt direkt sagen, dann sind wir ja, da haben wir keine Chance, gehört zu werden.
Keine Chance gehört zu werden.
Mit einem solchen Vorschlag.
Das ist schwierig. Natürlich, Politik hat seine eigenen Befindlichkeiten, hat auch seine eigenen Routinen. Aber ich glaube, wir können schon gehört werden. Ich hoffe, dass wir heute Morgen gehört werden. Und ich glaube, wir müssen diese Botschaft stärker senden. Und es bin ja nicht nur ich, sondern es sind, glaube ich, mittlerweile mehr und mehr, die sagen, es ist wichtig, dass wir diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, dass wir das Gefühl haben, wir können es gemeinsam anpacken, dass wir Vertrauen haben. Nicht? Misstrauen lähmt, Misstrauen ist teuer, aber Vertrauen kann uns nach vorne bringen. Wir haben gerade, ich hatte es eben kurz angedeutet, eine Studie gemacht mit dem Roman-Herzog-Institut zusammen, wo wir eben gezeigt haben, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein harter ökonomischer Faktor. Die Nationen, die wirtschaftlich erfolgreich sind, haben meistens auch einen hohen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und die, die einen hohen gesellschaftlichen Zusammenhalt haben, sind meistens auch wirtschaftlich erfolgreich. Und das ist eben sozusagen empirisch. Das ist nicht Schönrederei, das ist nicht Expertengerede, sondern das sind harte Fakten. Und ich glaube, wir müssen hier anerkennen, dass Investitionen in die soziale Infrastruktur genauso wichtig sind wie Investitionen in die physische Infrastruktur.
Offen sein für Veränderungen, habe ich bei Ihnen jetzt eben gehört. Wenn wir auf das Thema künstliche Intelligenz schauen, wird in Zukunft noch eine größere Rolle spielen. Wie viel Mut oder vielleicht auch Sorge bereitet Ihnen das?
Naja, ich bin nur im Nebenberuf Prophet, deswegen kann ich natürlich auch nicht genau sehen,
wie... Ich weiß. Ich verlange viel von Ihnen, ich weiß.
Deswegen kann ich natürlich auch nicht genau sehen, was passieren wird. Aber ich glaube auch da, der erste Schritt ist erstmal zu sehen, das kann eine Chance sein. Das kann für viele Felder eine Chance sein, dass Gesellschaft auch, das hört sich vielleicht paradox an, aber humaner wird. Also gerade in der Medizintechnik kann KI sehr viel verändern. Wir können vielleicht auch Bildung in gewisser Weise stärken. Wir können Arbeitsprozesse menschlicher gestalten. Das müssen wir mit guten Rahmenbedingungen machen. Da müssen wir wachsam sein. Wir müssen auch wachsam sein, dass große Tech-Firmen uns nicht aufoktroyieren, was sie denken, sondern dass wir einen gesellschaftlichen Diskurs haben. Aber auch da, finde ich, ist Deutschland und insbesondere auch Europa stärker, als wir oft denken. Wenn wir sehen, der Digital Markets Act, der Digital Service Act, der entschieden wurde, der auch umgesetzt wird, das sind harte Instrumente, die Amerikaner, die Tech-Firmen auch ärgert. Aber wir können Regeln schaffen, um eben das Ziel zu erreichen, mit neuen Technologien, mit KI, die Zukunft etwas besser, etwas optimistischer zu gestalten.
Ich hatte Ihnen die Frage natürlich auch gegeben, weil die Ethik natürlich auch in Ihrem Bereich eine große Rolle spielt. Und wenn wir bei künstlicher Intelligenz sind, wird ethisch auch immer viel diskutiert, weil es umstritten ist, dass sie tiefgreifende Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft, persönliche Freiheit hat. Die Sorge höre ich bei Ihnen dann allerdings nicht raus.
Ja, die Sorge habe ich natürlich auch und die Problemfelder sehe ich auch. Auch wir führen gerade im Ethikrat genau darüber auch Diskussion. Natürlich kann es auch freiheitseinschränkend sein. Natürlich erleben wir auch, dass sehr viele unethische Dinge mit KI passieren. Aber ich glaube, wir müssen auch da raus aus dem 0-1. Das Problem ist nicht dadurch gelöst, dass wir ein Social-Media-Verbot für Kinder ab 14 bis 14 machen, sondern das Problem lösen wir dann, wenn wir reflektieren und überlegen, wo können wir sinnvoll einsetzen, wo ist eine Bedrohung, wo ist auch eine Bedrohung für Heranwachsende, wo es aber auch möglicherweise eine Bedrohung für Ältere, wenn wir dort an Social Media denken. Alles gar nicht so einfach, aber wichtig ist, glaube ich, und das heißt Ethik. Ethik heißt nicht, wir wissen, wie es besser geht, sondern Ethik heißt, wir gehen mal einen Schritt zurück und schauen genauer hin.
In der Weltethos-Erklärung ist es eine angehängte 5. Weisung, ökologische Verantwortung. Sven Leute geht weiter mit dem Direktor des Tübinger Weltethos-Instituts. Müssen wir, was das angeht, einmal mehr feststellen, Papier ist geduldig, weil so richtig... Ich bin wieder der Negative, ne?
Ja. Bisschen.
So richtig scheint es uns dann nicht wichtig zu sein.
Ja, in der Tat. Natürlich, Papier ist geduldig und natürlich müssen wir mehr Dampf machen, auch bei der ökologischen Transformation. Das steht außer Frage. Es ist natürlich schwierig, gerade auch vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannung, die wir tatsächlich momentan erleben. Aber gleichzeitig denke ich, es verändert sich schon etwas im Verhältnis von Menschheit zu Natur, zu Tieren. Ich glaube, da ist was in Bewegung und gerade natürlich auch in der jüngeren Generation, die einen anderen Blick darauf hat. Ich denke an meine eigene 19-jährige Tochter, die schon sehr lange Vegetarierin ist und mich schrittweise auch in diese Richtung zieht. Okay, ab und zu gibt's noch die gelegentliche Currywurst, aber ich finde, es ist wichtig, dass wir tatsächlich auch in diesen kleinen Schritten denken. Einerseits brauchen wir Politik, da können wir gleich gerne auch noch drüber reden, wie wir wirtschaftspolitisch dort vorangehen, aber ich glaube, diese Wahrnehmung, die verändert sich und ich glaube, Moral, auch gerade mit Blick auf die Ökologie, ist eben ein schrittweiser Prozess. Zunächst einmal verändert sich Wahrnehmung. Ich nehme eben wahr, da ist ein Problem, was wir angehen müssen. Dann verändern sich vielleicht Gewohnheiten, siehe Currywurst, und irgendwann ändert sich auch die Lebensweise. Also wir dürfen nicht so sehr in 0 und 1 denken. Ich glaube, das ist auch unser Problem bei ganz vielen Debatten, sondern wir müssen in Schritten denken. Die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum, die ich sehr, sehr schätze, sagt immer, es geht nicht darum, gerecht oder ungerecht zu unterscheiden, sondern zu überlegen, wie können wir mehr Gerechtigkeit hinbekommen. Und das ist, glaube ich, bei der ökologischen Frage auch wichtig. Wir sind nicht da, wo wir sein wollen, aber wir machen uns auf dem Weg. Wir fangen an mit einer sinnvollen CO2-Bepreisung. Wir überlegen, wie können wir tatsächlich die Artenvielfalt schützen. Ich will auch hier nicht nur schönreden. Wir haben große Baustellen. Es geht zu langsam und in den letzten Jahren haben wir eher Rückschritte gemacht denn Fortschritte. Aber ich glaube, das Bewusstsein verändert sich und Politik weiß schon sehr gut, dass etwas passieren muss.
Aber dann nehme ich den Wirtschaftsaspekt gleich auf. Das ist ja auch schon schwierig unter einen Hut zu kriegen. Wirtschaftsunternehmen, die natürlich irgendwo auf Profit aus sind, denen allerdings auch noch zu sagen, so, ihr müsst aber dann auch nochmal bitte an die Umwelt denken.
Naja, zum einen kann es natürlich auch profitabel sein, wenn man wirklich eine ökologische Transformation auch seines Unternehmens hinbekommt, wenn man eben mit Solarenergie wirtschaftet, wo es möglich ist. Und an vielen anderen Aspekten, glaube ich, muss Ökologie nicht immer sozusagen nur teuer sein. Es bedeutet immer, man muss was verändern, aber auf mittlere Frist kann sich das durchaus auch lohnen, glaube ich, auf unternehmerischer Seite. Und gleichzeitig müssen wir auch mal sehen, wir tun immer so, als wäre ökologische Transformation immer nur mit radikalen Reformen umsetzbar. Aber ich glaube, wir müssen lernen, dass radikale Probleme wie die ökologische Transformation nicht notwendigerweise radikale Reformen brauchen. Also ich hatte eben schon kurz die CO2-Bepreisung angesprochen. Und wenn man dort mal wirklich ernsthaft hinschaut, was das bedeuten würde, eine wirklich klimaneutrale CO2-Bepreisung zu machen, dann muss die nicht irgendwie explodieren, sondern das bedeutet, wir haben ein Modell gerechnet, ein Kollege von mir und ich, wo wir zeigen können, wenn man es klug macht, wenn man Verteilungsaspekte mit berücksichtigt, naja, dann wird der mittlere Haushalt im Monat 25 Euro mehr ausgeben für einen CO2-Preis, der durchaus Klimaneutralität eben ermöglichen kann. Und ich glaube, wir müssen aus diesem radikalen Denken herauskommen. Wir müssen jetzt plötzlich alles ganz anders machen. Das glaube ich nicht. Und dann würden wir auch uns selbst, dann würden wir die Leute, dann würden wir die Gesellschaft verlieren. Weil radikale Reform bedeutet, dass ganz viele auch radikal dagegen sein werden. Und wir müssen einen gemeinsamen Weg finden, auch in dieser Sache.
Wenn man sich in der Welt umschaut, dann stolper ich gerne über das Beispiel Ecuador, weil das klingt dann zwar immer erstmal sehr bürokratisch. Da hat man zum Thema ökologische Verantwortung die Justiz mit ins Boot geholt und der Natur Rechte zugesprochen. Würde das nicht auch helfen? Sie haben eben gesagt, im Deutschen Ethikrat sitzen auch Juristen, dass von der Seite vielleicht irgendwie der Vorschlag kommt, dass man sich auch in Deutschland darum kümmert.
Ich finde auf jeden Fall, das Ecuador-Beispiel zeigt, dass wir ganz andere Debatten führen müssen, dass wir auch mal ganz andere Dinge ausprobieren können. Ich bin kein Jurist, deswegen kann ich nicht sagen, ob das und wie das umsetzbar ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber mal das Bewusstsein dafür zu bekommen, Natur hat auch Recht. Natur ist auch etwas, was schützenswert ist und was selbst auch eben eine Eigenständigkeit hat. Ich finde, Martha Nussbaum, ich habe sie eben angesprochen, sagt, wir müssen vielleicht uns umgewöhnen. Wir dürfen von Haustiere nicht mehr als Haustiere, von Pets reden, sondern von Tiere als Gefährten. Und wenn man, glaube ich, ein Tier als Gefährten wahrnimmt, geht man mit ihm anders um, als wenn man ein Tier nur als Haustier oder als Nutztier sieht.
Das ist, glaube ich, bei den Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern noch am ehesten der Fall, dass es da immer irgendwie so der treue Begleiter ist.
Ne? Absolut, da sieht man es auf jeden Fall oft
genau.
Noch.
Was ich mich ja auch gefragt habe, wenn man dann etwas durchsetzt per Gesetz, ob das der richtige Weg ist oder ich höre es bei Ihnen ja eher raus, dass es eher darum gehen könnte oder sollte, das Bewusstsein dafür zu wecken, dass wir alle ein bisschen mehr tun müssen.
Naja, ich bin schon Ordnungsökonom. Mir geht es auch schon um Regeln. CO2-Bepreisung ist eine Regel. Das bestimmte stimmt. Dinge zu verbieten, ist eine Regel. Bloß wir müssen vorsichtig sein, dass diese Regel nicht an der Wahrnehmung der Menschen vorbeigeht. Das ist die eine Seite. Weil wenn die Menschen es nicht rezipieren können, wenn sie nicht sagen, okay, das ist jetzt ein guter Schritt, den schaffe ich auch, das ist für mich auch bezahlbar, das ist in meiner Lebensrealität abbildbar, dann wird es nicht funktionieren, dann wird es zu Protesten kommen. Gleichzeitig und davon bin ich wirklich überzeugt, brauchen wir auch diesen Wandel unserer Wahrnehmung, unserem Blick auf die Natur. Aber ich glaube, der fängt an. Wie gesagt, wenn man mit der jungen Generation redet, die denken ganz anders darüber als jemand, der Mitte 50 ist und vielleicht auch jemand, der Mitte 70 ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, es ist dieser Gleichschritt. Und auch da eben nicht 0-1, nicht Fatalismus, sondern wir können das hinbekommen. Wir müssen uns gemeinsam auf den Weg machen. Und das ist halt mühsam. 0-1 ist immer einfach. Ne? Ich stelle von dem einen zum anderen um. Sich auf den Weg machen ist mühsam. Da muss ich nämlich Schritte gehen. Da muss ich am Wegesrand schauen. Und dann ist der Wegesrand manchmal auch nicht so schön, wie ich mir das erhofft habe, aber dann kommt man gemeinsam ans Ziel und ich glaube, das ist wichtig und das ist gerade mit Blick auf ökologische Transformation enorm wichtig. Wenn wir es nicht gemeinsam angehen, wird es nicht gelingen.
Wir schauen so ein bisschen mal auf die Reaktionen aus der SWR1-Hörerschaft. Jürgen Cordina hat geschrieben und sich mit der Frage gemeldet, wie passt ethische Wirtschaft mit BWL und Gewinnmaximierung um jeden Preis und als höchstes Ziel zusammen?
Ich glaube, es passt ganz gut zusammen, wenn man nicht die Betonung auf um jeden Preis setzt, sondern ich glaube, wirklich viele Unternehmerinnen und Unternehmer, viele Mittelständler gerade sind daran bemüht, wirklich Unternehmen auch als soziale Orte zu verstehen, Menschen miteinander in die Arbeit zu bringen, aber damit eben auch ins Gespräch miteinander zu bringen. Also ich glaube gar nicht so sehr dieses Gier ist gut, das ist glaube ich bei den wenigsten Unternehmern wirklich das Leitmotiv. Ich glaube, viele haben Interesse daran, eine gute Arbeitsatmosphäre zu haben, Menschen zusammenzubringen und ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen, wie wichtig gemeinsame Arbeit ist, auch für ein gemeinsames Verständnis von Gesellschaft und Welt.
Petra aus Heidelberg hat sich gemeldet mit der konkreten Frage, hätten Sie ein oder zwei Beispiele, wie wir im Alltag Spannung produktiv nutzen können? Also nicht nur aushalten, sondern etwas daraus ziehen oder machen. Und Ihr Kommentar ist noch, ja, ich sehe es auch so, dass die kleinen guten Gesten im Alltag weniger gesehen werden als die negativen.
Na, ich würde sagen, gehen Sie einfach mal gleich rüber zum Nachbarn und fragen Sie ihn, wie geht es dir denn heute? Können wir irgendwas gemeinsam machen? Wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder auch klar zu machen, diese kleinen Gesten, dieses kleine Miteinander, aber was so wichtig ist, vor Ort zu sein, miteinander im Gespräch zu sein und vielleicht auch mal auf den anderen zuzugehen, wenn ich sehe, der hat ein Problem und auch das anzusprechen und sich nicht wegzuziehen. Ich glaube, diese kleinen Gesten, das Miteinander, das ist der Ausgangspunkt für das Große, für das Gemeinsame als Gesellschaft.
Dann gehen wir von den ganz kleinen Dingen auf die ganz großen Dinge nochmal ein. Uns wird dann auch mit unserem Gespräch so ein bisschen vorgeworfen, habe hier Reinhard Muth aus Althütte, der sagt, dass wir ein Gespräch haben im wissenschaftlichen Elfenbeinturm. Ähnlich ist es bei Walter Schnurr aus Blansingen. Er nennt es den Glaspalast der intellektuellen Theorie. Und dann kommen Trump, Putin und all die anderen und zertrümmern die hehren Gedanken in ein paar Sekunden. Und natürlich argumentieren beide auch mit religiöser Hilfe, sei es der orthodoxe Patriarch oder bei Trump die fundamentalen US-Christen. Und da sind wir natürlich dann im großen Weltgeschehen unterwegs. Dass da der Frust natürlich aufkommt, kann ich auch irgendwo nachvollziehen.
Kann ich auch nachvollziehen, aber mir geht es gerade nicht um Elfenbein, mir geht es um Realität. Das ist ganz entscheidend. Und wir müssen einfach anerkennen, und ich glaube, das ist ganz vielen nicht klar, freiheitliche Demokratie und Marktwirtschaft funktioniert. Das sind die Erfolgsmodelle, das sind die erfolgreichen Staaten, rein empirisch gesehen. Bei aller Wertschätzung oder vielleicht auch Nichtwertschätzung für Chinas Weg, China hat ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, was bei einem Viertel liegt von dem, was wir in Europa haben. Sie haben einen ganz geringen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Russland ist weitestgehend wirtschaftlich erledigt und wir verwechseln oft militärische Stärke mit gesellschaftlicher Stärke. Und natürlich, die USA ist wirtschaftlich stark, ich würde sagen noch, aber der gesellschaftliche Zusammenhalt ist in den letzten Jahren massiv in den Keller gerauscht. Von daher sehen wir doch, dass soziale Marktwirtschaft, dass Europa, gerade auch die skandinavischen Länder, das funktioniert doch. Und warum sollen wir denn sagen, wir geben eine freiheitliche Demokratie für eine Autokratie aus? Das macht für mich keinen Sinn, sondern wir sollten optimistisch sein, dass die Stärke, die wir jetzt haben, durchaus auch überdauern kann.
Aber solche politischen Köpfe wie Trump und Putin, dass die einen natürlich auch so ein bisschen runterziehen, ist ja auch nachvollziehbar. Sollten wir weniger auf solche Menschen und deren Politik achten? Dem kann man sich ja nicht komplett entziehen.
Man kann ihm sich nicht komplett entziehen und natürlich ist es immer viel einfacher zu gucken, was sagt Trump heute, als zu sagen, lasst uns doch nochmal die Daten anschauen für gesellschaftlichen Zusammenhalt in Finnland. Das ist nicht so spannend, natürlich geht das andere besser. Aber vielleicht müssen wir manchmal uns dann auch in die eigene Nase fassen und zu sagen, vielleicht sollten wir es uns nicht immer zu bequem machen, wenn wir Nachrichten schauen, wenn wir hinhören, sondern vielleicht müssen wir hier und da auch etwas mehr in die Breite gucken und vielleicht auch die Ereignisse wahrnehmen, die vielleicht nicht so schnell in den Schlagzeilen stehen.
SWR1-Hörer Jürgen Platz aus Freiburg hat sich auch gemeldet. Toller Gast, macht mit seinen Aussagen Mut und Zuversicht. Wir leben in einem Land, in dem es sich gut leben lässt. Trotz aller Probleme, viele Grüße ans ganze Team. Das geht dann vor allen Dingen an Sie. Und in die gleiche Richtung hat sich auch Elke aus Kirchheim gemeldet. Sie sagt, sehr geehrter Herr Goldschmidt, danke für Ihre positiven Aussagen. Auch ich denke schon lange ähnlich, dass in unserem hochentwickelten Land, in dem es uns so gut geht, die Menschen nur noch übereinander schimpfen und im Internet und nicht mehr miteinander reden und dadurch unsere Gesellschaft und unseren Wohlstand gefährden. Bitte redet miteinander und nehmt Rücksicht. Da ist ja dann, glaube ich, schon ein Teil Ihrer Hauptaussage angekommen.
Auf jeden Fall, dem ist eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen und es war ein ganz wunderbares Gespräch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.